Vor der Folge, bevor es losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis. In der Folge spreche ich ganz offen über emotionales Essen, den Kampf mit dem Körper und auch alte Verhaltensmuster. Wenn du merkst, dass sich solche Themen rund um Essstörungen oder auch Verhaltensweisen heute ein bisschen triggern, dann höre den Podcast bitte in einem geschützten Rahmen oder entscheide einfach selbst, wie es heute für dich passt. Und wie immer gilt, was ich hier teile, ist meine ganz persönliche Geschichte und mein Weg. Alle medizinischen und rechtlichen Hinweise findest du dazu, wie gewohnt, in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Dann fange ich an. Hey, hier ist Bernadette mit dem Podcast. Das mache ich, wenn ich schlank bin. Heute besprechen wir mal ganz konkret die Praxis und meinen Tagesablauf und ich gebe euch noch mal ein paar Tipps mit. Also ich möchte jetzt noch mal Woche für Woche mehr Elemente vorstellen und euch so ein kleines Modell zeigen, so ein ganz einfaches, dass man das richtig gut fassen und verstehen kann. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Empfehlungen, Vorgaben, Verbote und so weiter. Und manchmal ist es einfach schwer, aus dieser ganzen Masse das Richtige für einen selbst rauszufinden. Was ich hier mache, also speziell die zuckerfreie Ernährung, das muss einfach nicht für jeden richtig sein. Und für mich ist sie aber unglaublich befreiend gewesen. Also weil da sind so zwei richtig große Aspekte zusammengekommen. Ich habe früher ein gewisses Trauma erlebt mit dem Essen, weil ich als Kind nie selbst entscheiden durfte, ja, wann ich aufhöre zu essen und ja, dass ich nicht gelernt habe, auf meine Bedürfnisse einfach zu hören. Und ich weiß, Trauma ist ein riesengroßes Wort, aber Trauma heißt dabei auch nicht unbedingt ein großes, einschneidendes Erlebnis. Das stellt man sich manchmal so vor, das ist so was ganz, ganz Großes, ne? Aber das können auch ganz viele kleine Dinge gewesen sein und das kann einfach Traumata ausgelöst haben. Und ich glaube, Traumata hat jeder irgendwie in irgendeiner Form erlebt und wir reagieren eben einfach ein bisschen anders drauf. Und in einer anderen Folge werde ich euch dazu nochmal ganz intensiv was erzählen über Trauma, das Nervensystem und es hängt alles mit der Polyvagaltheorie zusammen. Und das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber ich will das auf jeden Fall nochmal mit euch besprechen. Und viele von uns haben so bei anspringendem Nervensystem, also wenn sich das meldet, wenn unser Notfallsystem sozusagen anspringt, gelernt, dass man sich mit Essen beruhigen kann. Und das Essen, das bringt Sicherheit. Ein voller Magen bringt einfach Sicherheit. Es war so ein bisschen ein Zufluchtsort und der gespeicherte Ausweg im Kopf war eigentlich immer das Essen. Also bei mir einfach auch. Also, aber damit der Körper das Essen auch haben will, also da müssen die sozusagen zusammenarbeiten, braucht der Körper das Bedürfnis danach, auch das zu essen, auch diese ungesunden Sachen zum Beispiel zu essen, die er eigentlich gar nicht gut verarbeiten kann. Und das ist einmal die Psyche und das Nervensystem mit dem Sicherheitsbedürfnis, das habe ich ja schon gesagt, und dann zum Beispiel unser Darm, der nach verschiedenen Nährstoffen schreit. Wenn wir jetzt ganz hochkalorische Dinge nehmen, die sind hochkalorisch und sehr nährstoffarm, dann schreit der Darm nach mehr davon. Er weiß ja gar nicht, dass wir ihm auch was geben könnten, was einfach kalorienärmer und sehr nährstoffreich ist. Er schreit einfach nach mehr von dem, was wir ihm geben. Das ist einfach das, was er dann kennt in dem Moment. Und deswegen will er mehr davon haben. Also er will sich diese Nährstoffe, möchte er sich dann holen aus den Nahrungsmitteln. Und genau das halt, was du ihm gibst. Aber um das zu bekommen, muss es eben richtig viel davon sein, weil da sind ganz wenig Nährstoffe drin und er muss seine Sachen ja zusammenbekommen. Ich habe probiert, das mal so ein bisschen bildlich zu beschreiben. Stell dir vor, du hast zwei Gläser und die haben unten ein großes Loch oder die Gläser sind unten offen. Und die stellst du jetzt jeweils auf so ein Sieb drauf und dann kippst du in ein Glas funkelnde Steine rein. Und diese funkelnden Steine, das sind die Nährstoffe, die der Körper braucht. Wenn du jetzt nur diese funkelnden Steine reinkippst, sagen wir mal, du nimmst zwei Tassen und kippst zwei Tassen von diesen funkelnden Nährstoffen da rein, dann ist dieses Gefäß direkt voll. Es reichen zwei Tassen, ja. Aber in dem anderen Gefäß, das soll es jetzt auch darstellen nochmal, da füllen wir jetzt ein Gemisch rein. Da sind nur ganz wenig Steine drin und ganz viel Sand. Und dann siehst du, der Sand, der rieselt immer wieder raus, der geht immer weiter, der geht immer weiter. Und es dauert ganz, ganz lange, bis dieses zweite Gefäß voll wird. Da brauchen wir nicht nur zwei Tassen, sondern da brauchen wir vielleicht 10 Tassen, ja? Und das sind die leeren Kalorien, die wir dann zu uns nehmen, wenn wir zu wenig Nährstoffe einfach in der Nahrung haben. Und dann schreit der Körper einfach nach mehr. Ja. Und unser Körper ist zwar schlau und trotzdem hört er auf uns und denkt, wir werden ihm schon das Richtige geben. Und wenn wir ihm davon was geben, dann muss das was Gutes sein. Und dann holt er sich die Nährstoffe raus und dann will er eben davon etwas mehr haben. Und wenn wir jetzt immer mehr Nährstoffe aber zugeben, also dass wir auf einmal sagen, ja, wir hören auf mit diesem Sandgemisch, sondern wir geben jetzt gezielt nur die Steine hinzu, nur die Nährstoffe, dann hat der Körper auch irgendwann gar keine Lust mehr auf diese Sandgemische. Aber es dauert natürlich eine Zeit lang, ihm das abzugewöhnen, weil im Gehirn ist noch gespeichert, ah, diese Gemische, die sind toll, da kriege ich meine Nährstoffe her, da kriege ich schnell Power und so weiter. Und wenn wir das aber eine Zeit lang konsequent durchziehen, dann stellen wir uns um. Dann gewöhnt sich der Körper um und aber auch unser Gehirn, das gewöhnt sich so ein bisschen um, ja. Aber Zucker zum Beispiel ist so eine Substanz, die den Körper sofort auch wieder triggern kann. Also wenn du gestresst bist, denkt der Körper, oh, Zucker, das hat uns doch mal Sicherheit verschafft. Ich kenne den Geschmack total gut. Und dann sucht er sich so die alten Muster im Gehirn wieder raus, die einfach gewohnt sind, dass wir den im Übermaß konsumieren und dann verlieren wir wieder die Kontrolle. Und die Kontrolle, die hatten wir jetzt vorher wunderbar. Es hat super geklappt, aber wir haben wieder Zucker zu uns genommen und auf einmal ist es wieder unkontrollierbar. Und jetzt ist meine Frage, weil viele ja sagen, ja, aber auf Zucker verzichten und so, ich weiß nicht, das ist zu extrem. Wann sind wir denn freier? Wenn wir einfach alles Ungesunde in uns reinstopfen dürfen, wie wir wollen, ganz ehrlich, fühlen wir uns danach gut? Oder wenn wir aktiv entscheiden können, wie viel und was wir zu uns nehmen und das ohne körperlichen und psychischen Zwang. Also natürlich spielt da auch wieder der Blutzucker eine große Rolle bei Zucker und so weiter, aber auch der Darm und natürlich auch das Gehirn. Und das werde ich alles nochmal in Zusammenhang bringen, sodass man wirklich versteht, wie das Ganze im Zusammenspiel arbeitet. Das habe ich aber auch erst verstanden, als ich dieses Thema wirklich für mich gelöst hatte. Vorher habe ich es nicht verstanden. Und vorher habe ich auch oft gesagt, ja, ich verzichte mal so 2, 3 Tage auf Zucker oder so. Ach nee, aber ich will wieder Zucker haben. Ja, ich weiß, aber dieses Gefühl ist ganz normal. Also es ist nicht so, dass, also das müssen wir irgendwie reflektieren und spiegeln. Das ist ganz normal, dass wir den Zucker wieder haben wollen. Aber da gehört wirklich am Anfang ein bisschen Willenskraft gehört wirklich dazu. Also ich sage da nicht, nee, das ist ganz einfach und der Körper will das sofort nicht mehr. Nee, der braucht wirklich eine Zeit, bis er sich umgestellt hat, ja. Genau, und du weißt jetzt, dass die ganzen Dinge eine Rolle spielen, wie Blutzucker und so weiter. Und damit möchte ich aber auch sagen, dass die Menschen, die so hochkalorisches Essen und Zucker als Sicherheitshür gebraucht haben, dass sie daran nicht schuld sind. Das ist ein Muster, das sich irgendwann so ergeben hat und ein Muster, was uns auch retten wollte, ja. Also wir haben nie was falsch gemacht. Wir wollten uns immer nur schützen und unseren Schmerz auch so ein bisschen betäuben. Ja, und das hätte man auch mit weit schlimmeren Dingen machen können. Also wenn man mal so überlegt, wie Menschen ihren Schmerz und so weiter betäuben, ist das noch eines der weniger schlimmen Dinge. Aber natürlich ist der Leidensdruck für uns genauso groß oder für mich war der genauso groß, weil ich da nicht rausgekommen bin. Das Problem ist nur, dieser Schutz sozusagen, das hält uns so ein bisschen in der Dauerschleife. Und wenn Schutz dann zu einem Gefängnis wird, dann stellen wir ja diese Sicherheit eigentlich vor unser Leben. Und ich habe dann irgendwann entschlossen, zu leben. Einfach zu leben. Und zum Leben, muss ich halt ehrlicherweise sagen, gehört auch immer ein bisschen Risiko. Also das ist einfach so. Das Leben ist insgesamt gefährlich, aber nicht leben ist für mich auch keine Konsequenz mehr. Keine Konsequenz mehr. Aber damit unser Körper da mit uns geht, müssen wir ihn davon überzeugen, dass keine Gefahr mehr besteht. Und lustigerweise, ja, für mich war das wirklich lustigerweise, weil von dieser Richtung her hätte ich jetzt dieses Pferd nie aufgezäumt, ja? Also ich dachte immer, das alles kommt von der Psyche, man muss sehr an der Psyche arbeiten und das will ich auch gar nicht absprechen. Das muss man auf jeden Fall. Aber ich dachte mir, aber ich habe doch schon so viel geheilt in mir, warum schaffe ich das mit der Ernährung einfach nicht? Warum klappt das nicht? Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, ich schaffe da mit der Ernährung eine Grundlage, eine sehr gute. Weil wenn es die ganze Zeit brennt im Körper, dann kann der auch nicht wirklich heilen, auch nicht von der Psyche her, weil das Nervensystem schreit ja die ganze Zeit Notlage. Und ich dachte da immer, dass die Psyche den Körper so ein bisschen beeinflusst, aber der Körper ist halt bei diesem Thema auch sehr daran beteiligt, auf die Psyche einzuwirken und das ganze Essverhalten zu beeinflussen. Also die bedingen sich gegenseitig. Das ist so ein geschlossenes System. Das eine kann ohne das andere nicht. Und es geht nicht nur in die eine Richtung, es ist keine Einbahnstraße, sondern es geht in beide Richtungen. Und wenn wir unseren Körper, wenn wir dem gute Sachen zuführen, dann werdet ihr merken, also das habe ich auf jeden Fall gemerkt, wie sehr es auch die Psyche mit beeinflussen kann. Und dabei möchte ich nicht sagen, keine Psychotherapie und so weiter, das ist total wichtig. Sowas sollte man auch zusätzlich machen. Man sollte seine Themen aufarbeiten. Ganz, ganz wichtig. Aber es ist gut, wenn der Körper dafür bereit ist. Also bei mir war es so. Und wie diese ganzen Mechanismen zusammenwirken, werde ich auch nochmal Schritt um Schritt erklären. Also fürs Erste müssen wir klar herausfinden, was bei uns so Trigger-Lebensmittel sind. Zucker ist jetzt nicht das gesündeste Lebensmittel, das ist einfach so. Aber wenn man es schafft, moderat zu essen und das unter Kontrolle zu haben, dann richtet das auch nicht so einen großen Schaden an. Aber bei vielen Menschen ist es einfach so ein Trigger, der im Gehirn wieder diese Assoziation schafft zu dieser, ich nenne sie mal Schnellstraße im Gehirn, dass es so wieder aktiviert wird. Wir haben diese Zuckerschnellstraße im Gehirn. Und die anderen Wege, die wir vielleicht gehen wollen, die werden dann einfach ignoriert, weil das so eine riesig breite Straße ist, die so schnell ans Ziel kommt. Und die ist auch einfach total eingefahren. Die Schnellstraße ist total eingefahren und die anderen sind noch gar nicht so richtig befahren. Die sind vielleicht noch mit so ein bisschen Unkraut, ist noch nichts, sind noch keine richtigen Trampelpfade angelegt und so weiter. Und natürlich entscheidet unser Gehirn da wirklich das Einfachste und denkt, nee, dann nehme ich die Schnellstraße. Und wenn wir erstmal auf der Schnellstraße sind, dann ist der Weg natürlich total schwierig. Also wer wendet, wer macht eine Vollbremsung und hält an auf der Schnellstraße? Es geht eigentlich gar nicht, ja. Das heißt, es ist gar nicht unsere Schuld, dass wir dann wieder anfangen, sondern es gibt einfach keinen Weg zurück in dem Moment. Ich habe schon so oft in meinem Leben versucht, mich da gesund und ausgewogen zu ernähren. Und für mich hat dann ganz oft was Süßes oder Weißmehlprodukte, was Hochverarbeitetes oder so einfach mal dazugehört. Ich dachte, nein, das muss ich mir immer mal gönnen, das sagen ja auch alle. Man soll sich nichts verbieten und immer wieder das dazu nehmen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, aber das ist das Problem für mich. Das ist einfach das Problem. Es umgibt einen ja überall, ja. Es ist überall, man hat überall die Möglichkeit, sich irgendwas davon zu kaufen. Das Stück Kaffee zum Kaffee, das Eis beim Schlendern durch die Stadt so ein bisschen oder auch Süßigkeiten abends mal zum Runterkommen, wenn man nach Hause kommt und so weiter. Und es ist auch so lecker und es gibt sofort dem Gehirn so dieses Signal, ich bin in Sicherheit, mein Magen ist voll, ist gefüllt, ich habe einen totalen Dopaminkick. Man muss lernen, mit Essen in Maßen umzugehen. Also das war immer so dieser Spruch so ähnlich, ja? Also man soll sich doch immer mal was Süßes gönnen. Und wenn man dann aber plötzlich alles in sich reinstopfen möchte, das ist dann die Essstörung. Und dann muss man einfach lernen, in Maßen damit umzugehen. Manche nennen es auch eine Esssucht und die sagen dann auch, dass eine Esssucht die schwerste Sucht sei, weil man damit immer Maß halten muss. Also man kann es nicht ganz weglassen, sondern man muss mit dem Essen immer Maß halten. Aber jetzt überlege ich mir, ja, wie oft hast du denn Brokkoli ohne Ende in dich reingestopft und so lange gegessen, bis dir schlecht wurde? Also das ist mal meine Frage. Macht man das? Stopft man Brokkoli und Sellerie und was weiß ich was in sich rein, bis einem schlecht wird? Oder ist dir das auch schon mal bei Hülsenfrüchten passiert, bei Eiern oder Spargel? Ich glaube eher nicht. Also mir nicht. Und das passiert halt immer bei diesen Trigger-Lebensmitteln. Und deshalb war der zuckerfreie Schritt auch der erste Schritt für mich, wo ich gemerkt habe, das ist das Einzige, was jetzt endlich mal angeschlagen ist. Also das merke ich jetzt im Nachhinein. Weil am Anfang wollte ich ja diese Lebensmittel eigentlich nur vermeiden, weil ich keine Krebszellen mehr mit Zucker füttern wollte. Ja, und ich weiß, dass Zucker mit Krebszellen gefüttert werden, dass es teilweise als Theorie sehr umstritten ist. Aber ich wollte einfach nur mal sicher gehen. Also egal, ob das diskutiert wird oder nicht, ich wollte einfach nur mal sicher gehen. Und wenn man jeden Zucker meiden möchte, dann heißt es eben auch, einfache Kohlenhydrate zu meiden und auch auf Obst zu verzichten. Und die meisten Obstsorten haben einfach auch im Körper bezüglich des Blutzuckerspiegels eine andere Wirkung. Also die sind nicht so wie normaler Zucker, weil die federn sich selber so ein bisschen ab. Also dazu sage ich dann auch noch mal was. Es kommt dann noch in der Blutzuckerfolge und so. Aber Obst kann einfach auch die Psyche wieder triggern durch den Geschmack, dass man dann anderes Süßes haben möchte. Deshalb habe ich es einfach weggelassen. Das Einzige, was ich morgens zu mir nehme, sind meine Wildheidelbeeren, weil die gehören in mein Frühstück, aber das stelle ich dir nachher vor. Und als der Zucker dann ein paar Wochen aus meinem Leben verschwunden war, dann waren auch der Heißhunger und das Footnoise verschwunden. Also ich hatte kein Bedürfnis mehr nach dem Zucker und der Heißhunger war auch verschwunden. Und dieser Gedanke, nicht mehr ständig ans Essen denken zu müssen und dass ich mich nicht mehr wie fremdgesteuert fühle, dass ich das jetzt endlich überwunden habe und dass ich auch gesehen habe, dass mir dabei nichts fehlt, das hat mich total bestärkt in meinem Beschluss für mich, für immer auf Zucker zu verzichten. Also ich will das nicht wieder haben. Und vielleicht wandern irgendwann mal mehr Obstsorten wieder mit rein, nochmal ein paar andere Beeren und so weiter. Aber so Industriezucker und einfache Kohlenhydrate, auch Zuckerersatzstoffe, Sirups und so weiter, das habe ich komplett aus meiner Ernährung verbannt. Und das hätte mir früher eine Riesenangst gemacht. Das kann ich total nachvollziehen, wenn jemand sagt, du darfst nie wieder Zucker essen. Aber so schlimm ist es ja gar nicht, ne? Also ich habe es ja einfach erstmal gemacht und es war für mich ja auf Zeit, dieses, bis ich alles gut überwunden habe und ich gucke. Und diese Entdeckung, die ich danach gemacht habe, dass ich mich so gut fühle und gar kein Bedürfnis mehr danach habe, die hat mich halt einfach nochmal bestärkt. Und ich hätte, glaube ich, zu viel Angst, wenn ich Zucker wieder zufüge, dass es mich wieder total triggert, weil ich glaube, meine Schnellstraße im Kopf, die ist mittlerweile sehr überwuchert und mein Kopf wählt dann lieber den wunderschönen Panoramaweg, der außenrum geht, weil der mir diese Lebensqualität bietet. Aber wenn der Zucker hinzukommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Schnellstraße ganz schnell wieder frei gemacht wird. Und das möchte ich einfach nicht, ja. Und die Lebensqualität ist auch durch diese Einfachheit einfach, ja. Und so eine Leichtigkeit in Bezug aufs Essen. Und das entschädigt einfach alles, weil Essen war immer mein ganz schwieriges, persönliches Thema. Es war einfach kein schönes Thema. Und deshalb bin ich da sehr konsequent und da mache ich auch keine Ausnahmen. Da sage ich mal als Beispiel, vielleicht kennt jemand das Buch Endlich Nichtraucher von Ellen Carr, kann ich nebenbei total empfehlen. Also ich habe auch mal so in meiner späten Teenagerzeit und frühen 20ern so ein bisschen geraucht. Und das Buch ist für mich einfach so ein Garant, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich hab geraucht, habe dann wieder angefangen und habe damit wieder aufgehört zu rauchen, jedes Mal. Und auch die, die ich kenne, die probiert haben, damit aufzuhören, haben das geschafft und zwar mit Leichtigkeit. Ja, alles andere war auch immer so ein bisschen sich zusammenreißen und aber immer das Bedürfnis nach einer Zigarette zu haben. Und da ist halt einfach das Bedürfnis total weg. Und das Buch ist wie so eine kleine Gehirnwäsche, würde ich sagen. Also danach will man irgendwie einfach nicht mehr rauchen. Alan, der dieses Buch geschrieben hat, der beschreibt auch immer wieder, dass durch seine Hilfe schon einige Leute aufgehört haben zu rauchen, dass er da auch wirklich aktiv hilft. Deswegen hat er ja dann dieses Buch auch geschrieben. Und er hat die Methode entwickelt, indem er sich das sozusagen selbst beigebracht hat. Und er hat dadurch auch mit dem Rauchen aufgehört. Und er sagt auch, da waren die krassesten Raucher dabei und die haben durch diese Methode aufgehört und haben dann teilweise 20 Jahre lang nicht mehr geraucht, nicht mehr an Zigaretten gedacht. Und weil sie dann aber wussten, sie sind diese Sucht los, haben sie zu einem Anlass mal eine Zigarette angeboten bekommen. Und dann dachten sie, hey, kann ich doch mal nehmen. Schließlich bin ich von dieser Sucht ja los. Das kann mich ja nicht mehr irgendwie packen. Und da kann ich das ja auch mal als Genussmittel einnehmen, sagen ja alle, dass das so ein Genuss ist. Und dann haben sie diese eine Zigarette geraucht, die überhaupt nicht geschmeckt hat wieder, so wie am Anfang. Und sie waren sofort wieder in der Sucht gefangen. Also es fing sofort wieder an. Und er sagt auch in seinem Buch, dass diese Nikotinentwöhnung gar nicht so stark ist. Also es zeigt gar nicht so viele körperliche Auswirkungen. Also ich habe es zum Beispiel überhaupt nicht gemerkt. Aber die Entwöhnung im Kopf, dieses Kognitive, das ist total schwer, weil das ganz anders sich so angelegt hat. Also insofern kannst du dir vorstellen, da ist vielleicht auch noch eine Schnellstraße fürs Rauchen gewesen und die wurde sofort wieder aktiviert. Und so sehe ich das beim Zucker für mich. Also das ist meine Erkenntnis von dem Ganzen. Ja, und es gibt Studien mit Mäusen zum Beispiel, da wurde herausgefunden, dass sie stärker auf Zucker reagieren. Also sie wollen mehr Zucker als Heroin. Also was einfach zeigen kann, wie stark so eine Sucht nach Zucker sein könnte. Also und ob man das als Sucht für Menschen definieren kann, das ist wirklich wissenschaftlich umstritten. Aber es zeigt einfach, wie stark das Verlangen im Gehirn ausgelöst werden kann. Und deshalb kann man ja auch irgendwie nicht erwarten, dass ich jetzt Zucker dosieren kann und dass ich es im Griff habe. Und das Verständnis ist aber total groß, wenn ein Alkoholiker zum Beispiel für immer Alkohol meidet, dann ist es total verständlich, ja, dann finden die Leute das sogar gut und würden nie von ihm verlangen, das jetzt einfach so ein bisschen zu reduzieren. Und bei Zucker heißt es dann immer so gleich, dass es total extrem sei und das ist so schlimm, wenn man diese Stoffe komplett meidet und so weiter. Aber ist es denn so extrem, wenn man Stoffe dann meidet, die so evolutionär in dieser Dichte gar nicht für uns vorgesehen waren? Also wir kennen Zucker ja eigentlich nur von Beeren und von anderem Obst jetzt mal, aber diese Zuckerdichte, das kennt unser Körper ja gar nicht. Und wenn ich das vermeide und mein Körper dann auf diese nährstoffreichen oder ich auf diese nährstoffreichen Lebensmittel einfach zurückgreife, ist es einfach extrem, wenn ich meinem Körper das gebe, was er braucht. Und dazu nochmal ein Fakt, also der Körper, der kann einfach keinen Mangel an Schokoriegeln und Kuchen haben, das gibt's nicht. Also habe ich noch nie gehört. Vielleicht kann mich da jemand eines Besseren belehren, aber für mich gibt es diesen Mangel an Schokoriegeln und Kuchen einfach nicht. Vielleicht im Kopf schon, ja, in unserer Schnellstraße, die das haben möchte. Aber sonst wirklich körperliches Ausmaß hat das Ganze nicht. Und wir können aber einen Mangel an wichtigen Nährstoffen haben. Das ist wirklich real. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal als Hintergrundinformation bringen. Und natürlich können viele Menschen mit Zucker umgehen, ganz, ganz viele. Die haben dann keine Schnellstraße namens Zucker im Gehirn. Und das Maßhalten fällt ihnen dann einfach nicht so schwer. Der Zucker ist kein Trigger für sie. Und das ist ja ganz toll. Und man kann aber oft nicht die Menschen, für die es ein starker Trigger ist, mit den anderen vergleichen und dann sagen, die müssen ganz genau so gleich essen wie dieser Mensch, der damit umgehen kann. Das ist halt sehr, sehr schwer und eigentlich immer zum Scheitern verurteilt. Und seien wir ehrlich, wie funktioniert Scheitern? Wir machen uns dann selbst Vorwürfe und denken immer, es liegt an uns in irgendeiner Hinsicht, ja. Und wer das kann, der soll das bitte so weiter praktizieren, dem es nichts ausmacht, der sich gut fühlt. Ich will nicht per se sagen, Zucker ist total schlecht und wir wollen niemals Zucker irgendwie zu uns nehmen oder so. Nein, das sage ich gar nicht. Aber für Menschen, die damit nicht umgehen können, ist es vielleicht besser, das einfach nicht mehr zu integrieren. Bei unterschiedlichen Menschen kann das gleiche Essen ja auch ganz andere Dinge auslösen. Das ist halt so. Wir sind alle unterschiedlich. Und für manche ist es natürlich unverständlich, aber es muss ja nicht verständlich sein. Also für die, die damit umgehen können, die denken, was soll das, wieso? Ich kann doch auch sagen, ich esse nur zwei Rippchen Schokolade oder so. Aber den das triggert, der kann halt nie nur zwei Stücke Schokolade essen. Und der sagt vielleicht für uns, ja, aber warum denn ganz weglassen? Und so ein paar Stück Schokolade reichen doch einfach aus. Man muss doch nicht immer übertreiben. Und da fehlt einfach eine Empathie, die sie vielleicht gar nicht so erlangen können, ja? Und ich habe gestern zum Beispiel erst so einen Ernährungspsychologen gesehen, der auf so einen Essanfall reagiert hat. Den hatte eine Frau und die macht sonst Clean Eating. Und er hat dann gesagt, dass an dem Clean Eating und dem selbstgesetzten Verbot der Frau dieser Essanfall einfach entstanden sei. Also daran liegt das Problem. Aber die Realität von ganz vielen Menschen ist eben eine andere. Also ich finde das viel zu pauschal ausgedrückt. Ja, das kann sein, dass die Menschen, die eigentlich damit umgehen können und dann so essen, dass der Körper irgendwie mehr Kalorien braucht oder so, dass es sein kann, dass sie dann so darauf reagieren, ja. Aber man weiß bei der Frau eben einfach nicht, wie lange hat sie schon keinen Zucker gegessen? Macht sie das vielleicht alle 2 Wochen, so dass der Zucker aus dem Gehirn sozusagen noch gar nicht so entweichen konnte und noch gar nicht raus ist? Und man weiß auch nicht, wie sieht denn ihr Clean Eating aus? Es ist ja ein total großer Begriff. Das, was ich als Clean Eating praktizieren würde, obwohl ich es gar nicht so Clean Eating nennen würde, das gibt meinem Körper halt alle Nährstoffe, die er braucht, und der reagiert dann in dem Moment eben nicht so. Und ich würde das einfach nicht pauschalisieren, weil da hat jeder Mensch andere Bedürfnisse. Und ich hatte auch wirklich Essanfälle früher, weil ich ständig das Maß mit Süßem halten musste, weil es immer ein ganz wenig erlaubt war, ja, sozusagen. Und das war für mich das Verhängnis, das dann kam. Und natürlich auch Verbote können triggern, das wissen wir ja. Aber wenn Zucker immer so eine Belohnung bleibt, die was ganz Besonderes ist, also du darfst dir mal ein Stück Schokolade heute gönnen oder so, dann steigt ja auch der Zucker unglaublich in unserem Ansehen. Das ist für uns ja das absolut Tollste, wie der Heilige Gral. Und für mich ist jetzt Zucker unglaublich unwichtig einfach geworden. Es ist mir einfach nicht mehr wert, das, was ich jetzt alles erreicht habe, dadurch kaputt zu machen. Das ist mir einfach nicht mehr wert. Zucker ist mir nichts mehr wert. Und sozusagen ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte habe für mich die gesunde Entscheidung, etwas anderes zu essen als Zucker getroffen. Wenn ich Zucker jetzt konsumieren würde wieder, dann bin ich nicht mehr im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, dann kann ich es nicht mehr kontrollieren, sondern dann kontrolliert der Zucker mich. Das habe ich für mich einfach gemerkt, dass es bei mir so funktioniert. Mein Körper funktioniert so. Vielleicht funktioniert dein Körper anders. Vielleicht funktioniert dein Körper ähnlich. Vielleicht möchtest du es mal probieren. Das ist dein ganz eigener Weg. Aber für mich funktioniert es nicht. Und dann würde ich dir jetzt noch mal ein bisschen erzählen, wie ich meinen Körper bei dem einen unterstütze. Wir fangen mal mit meinem Frühstück an. Ich beginne meinen Tag mit der Budweiscreme. Also, die kann einen einfach unterstützen morgens, dass man ein bisschen Power bekommt. Die unterstützt die kognitive Leistungsfähigkeit, kurbelt den Stoffwechsel an, liefert Vitamin C und E und lässt den Blutzucker kaum ansteigen. Also das ist meine spezielle Variante dieser Budweiscreme. Sie nährt auch die Zellen, liefert Ballaststoffe und hat nochmal Gesunde Fette für lange Sättigung. Wenn du mehr über diese Buttwheatcreme erfahren willst, ich habe noch mal ein bisschen in der Folge 3 darüber geredet, dann kannst du dir die einfach noch mal anhören. Da wirst du diese Stelle finden mit der Buttwheatcreme. So, ich erzähle dir jetzt noch mal, wie ich die Buttwheatcreme mache, und am besten kannst du dir noch mal Papier und Stift holen, einfach auf Pause drücken und dann kannst du direkt mitschreiben. In meine Buttwheatcreme kommen 250 Milliliter Quark, ein Teelöffel Leinöl, ein Esslöffel geschrotete Leinsamen. Das ist jetzt schon das Grundrezept eigentlich von der Buttwheatcreme. Und bei mir geht es noch weiter mit einem Teelöffel Hanfsamen, einem Teelöffel Tahini, einem Teelöffel Flohsamenschalen, 4 Esslöffeln Wildheidelbeeren, 3 Esslöffel Kokoswasser, 2 Teelöffel Zimt. Ja, und das war's schon. Richtig gut miteinander verrühren. Und dann ist meine Buttwheatcreme fertig. Und wie gesagt, da stecken richtig viele verschiedene Nährstoffe drin. Und die ist richtig gut und hält richtig lang satt. Das ist aber nicht das Erste, was ich morgens zu mir nehme. Als Erstes trinke ich ein großes Glas Wasser mit Zitronensaft, dass es so ein bisschen den Stoffwechsel schon morgens ankurbelt. Dann nehme ich ein bisschen Aloe Vera Saft zu mir, aber wirklich wenig, so 3 Verschlusskappen voll Aloe Vera Saft. Das soll die Darmwände so ein bisschen auskleiden und vorbereiten für diese Nährstoffaufnahme. Ob das jetzt wirklich so stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass Aloe Vera mir wirklich gut tut morgens. Ich warte dann immer eine Viertelstunde, so dass das Aloe Vera direkt schon im Darm angekommen ist, bis ich mit dem Essen anfange. Ja, dann ist das Erste, was ich zu mir nehme, wie gesagt, diese Buttwheatcreme. Und dann presse ich mir einen grünen Saft, den trinke ich zu dem Quark dazu. Das ist aus 6 bis 8 Brennnesselspitzen, einem Drittel Salatgurke, 3 Stangen von der Selleriestaude und eine Karotte. Und dieser Saft ist wirklich ein totaler Nährstoffbooster. Kurbelt auch den Stoffwechsel an und versorgt den Körper mit Feuchtigkeit, mit Mineralstoffen. Und die Karotte mit den Beta-Carotin schützt die Zellen und stärkt nochmal das Immunsystem. Und zu den Brennnesseln, das ist nämlich wirklich so meine absolute Lieblingspflanze. Da möchte ich noch ein bisschen mehr sagen. Also die sind ein totales Superfood und ihr findet sie halt einfach vor der Haustür. Ihr könnt sie einfach pflücken. Bei Wildkräutern bitte guckt immer, dass ihr die nicht direkt an der Straße pflückt, also dass ihr da so ein bisschen so 100 Meter Abstand ungefähr von der Straße nehmt. Guckt auch, ich gucke, dass ich die Brennnesseln immer ziemlich hoch pflücke, auch nicht da, wo die Hunde jetzt so unbedingt hinmachen und so weiter. Dann wascht sie bitte gut ab und dann könnt ihr sie sehr gut verarbeiten. Ich pflücke die Brennnesseln immer am Nachmittag oder am Abend oder auch mal am Mittag davor, damit ich halt morgens einfach keinen Stress habe, ja. Und zum Stress am Morgen möchte ich noch mal sagen, ich kann es total nachvollziehen, dass man sagt, oh, das kann ich nicht machen, das ist viel zu viel, ich muss da die Kinder fertig machen und so weiter. Ich dachte das auch immer. Natürlich ist es so ein Stück weit, wie viel Zeit nimmt man sich, steht man ein bisschen früher auf und so weiter. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das alles machen könnte. Ich habe es aber dann doch irgendwie durchgezogen, weil es einfach nach meiner Krebserkrankung für mich notwendig war, wo ich gedacht habe, ich brauche jetzt ein wirklich gutes Frühstück. Und ich habe teilweise dann gar nicht gefrühstückt, weil es mir einfach viel zu stressig war, weil ich gesagt habe, ich hab keine Zeit für Frühstück, es geht nicht. Aber ihr könnt euch total viel schon vorbereiten. Also ihr könntet zum Beispiel die Creme abends schon fertig machen, das ist so kein Problem. Und durch die Nährstoffe im Saft, dass die auch erhalten bleiben, weil die werden halt immer mehr abgebaut, wenn der Saft da einfach steht, würde ich das schon frisch morgens pressen. Mache ich auch. Aber da ist so ein bisschen was anderes. Man kann sich zum Beispiel das Gemüse schon so vorschnippeln, alles zusammen machen in so eine Glas, Frischhalteschüssel, dass es dann auch in den eigenen Entsafter reinpasst, also dass die Stücke klein genug sind, um das da einfach reinzustopfen. Auch die Brennnessel, die hat man ja dann auch schon da. Und dann stopfe ich das einfach in meinen Entsafter rein, lasse den entsaften und währenddessen mache ich was anderes und es sind vielleicht so 2 Minuten. Und jetzt kommt mein Trick, mein großer Trick, der aber bei dir im Kopf ankommen muss. Also es ist für manche nicht so leicht, das zu machen, aber vielleicht sollte man da die Prioritäten irgendwie setzen. Mein Trick ist, ich mache diesen Entsafter nicht sauber. Ich lasse ihn dann einfach stehen. Ich entsafte und gehe dann weg. Das kann man dann immer noch machen, wenn man heimkommt oder auch später oder sonst was. Und ja, der bekommt Flecken, der sieht nicht mehr so toll aus, der sieht ein bisschen verratzt aus. Aber ich bin ganz ehrlich, da habe ich lieber einen unperfekten Entsafter im Schrank, als dass ich das nicht mache, weil das ist für meine Gesundheit. Und dann bin lieber ich gesund als der Entsafter, dass der toll aussieht. Und wenn man es mal eilig hat, ja, dann kann man auch den Saft mal überspringen. Das mache ich auch mal. Also ich sag mal so, wenn man 4 bis 5 Mal die Woche das wirklich schafft, diesen Saft dann einfach dazu zu trinken, dann ist man schon wirklich sehr gut. Und wenn ihr morgens auch keine Zeit zum Frühstücken habt, für den Quark kann man immer mitnehmen einfach. Und dann kann man den auch so essen und Hauptsache, man hat morgens dieses Quarkfrühstück, weil das ist wirklich ganz, ganz toll. Und bei mir klappt der Saft auch immer mal nicht, wenn es irgendwie so ist, wenn ich jetzt ganz, ganz schnell weg muss und wenn ich meine Zeit nicht so gut geplant habe, weil das passiert eben auch mal. Man ist ja nicht perfekt und dass man unperfekt ist, das ist einfach so und dann lieber unperfekt, als es gar nicht machen. Und bei den anderen Teilen, wie gesagt, bei dem Quark bin ich aber sehr konsequent und nehme den mit oder trinke den direkt oder esse den direkt oder sag auch mal, ich bringe mal mein Kind zum Kindergarten und komme dann zurück und esse dann nochmal den Saft, den Quark oder so oder nehme den mit auf die Arbeit, ne, sowas. Und den Saft trinke ich dann zu dem Quark dazu. Ja, und nach dem Quark esse ich noch ein Ei, manchmal gekocht, manchmal als Rührei, mit so einem halben Teelöffel Ghee zubereitet. Also so, wie ich dann einfach Lust habe und wie die Zeit auch ist. Weil hart gekochte Eier könnt ihr euch abends schon vorbereiten. Das Rührei müsstet ihr euch morgens frisch machen. Guckt, wie es bei euch hinhaut, wie ihr es wollt. Vielleicht macht ihr das nur am Wochenende und so weiter. So, aber dann bin ich erstmal wirklich gut gesättigt, ja. Und ich bin jetzt nicht nur gesättigt, merke ich, von dem Frühstück, sondern da die Folge jetzt schon wieder richtig lang wurde, würde ich hier jetzt erstmal Schluss machen. Und ich weiß, ich habe dir ja versprochen, dass ich meinen Tagesablauf komplett vorstelle, komplett alles, was ich mache. Und dass das jetzt alles nicht so lange dauert, habe ich mir jetzt einfach überlegt, dass ich am Samstag so eine kurze Bonusfolge rausbringen würde. Und am Mittwoch mache ich dann wie gewohnt weiter. Ja, also einfach eine Bonusfolge am Samstag. Und da verspreche ich dir, dass ich das komplett aufkläre. Also Folge 5 schon am Samstag. Am besten abonnierst du auch meinen Kanal, damit du keine Folge verpasst. Und wenn du das Gefühl hast, Freundinnen von dir oder auch Freunde, die könnten diese Informationen gebrauchen oder für die wäre das auch was oder die würden da gern zuhören, dann empfehle mich doch gern weiter oder teile einfach mal meinen Podcast. Und wenn du mal Fragen an mich hast, kannst du mir auch gerne einfach auf Instagram eine Nachricht schicken und ich beantworte dir dann gerne deine Fragen. Mein Instagram-Kanal findest du auch in den Shownotes. Und dann sage ich jetzt, mach's gut, hoffentlich bis Samstag und sei nett zu deinem Körper. Bye bye, deine Bernadette.